Das Thema vom heutigen Bibelabend lautet das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde und wir betrachten dazu 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Da schreibt der Paulus dem Timotheus Folgendes: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Der Gemeinde wird hier in diesem Abschnitt als Haus Gottes bezeichnet. Und tatsächlich ist es ja so in der deutschen Sprache, dass man manchmal, wenn man von einer Kirche redet, auch von einem Gotteshaus redet. Und in unserer Kultur verbindet man von daher mit Haus Gottes oder Gotteshaus sehr oft das Kirchengebäude. Und wenn man das jetzt auf die Gemeinde überträgt, dann kann man von der Gemeinde ganz schnell ein falsches Verständnis von Gemeinde bekommen. Denn die Gefahr besteht, dass man Gemeinde versteht als die Aktivitäten, die im Kirchengebäude stattfinden. Also das ist Gemeinde, die Aktivitäten, die im Kirchengebäude stattfinden, im Gotteshaus, aber das ist ein falsches Denken. Das Gemeindeleben umfasst nämlich viel, viel mehr als nur die Aktivitäten im Gotteshaus. In den ersten drei Jahrhunderten, also auch in der Zeit, wo der Paulus dem Timotheus geschrieben hat, da hat diese Gefahr nicht bestanden. Warum nicht? Es war nämlich so, dass es bis dahin überhaupt keine offiziellen Kirchengebäude gab. Das erste Gebäude, das offiziell auch als Kirche gebaut wurde, wo explizit ein Kirchengebäude war, das stammt etwa aus dem Jahr 300 nach Christus und das steht irgendwo in Jordanien. Die Gemeinden versammelten sich in den ersten 300 immer in Privathäusern. Und jetzt müssen wir etwas bedenken, nämlich das Haus in der Antike. Das war nicht einfach nur die private Wohnstätte von einer Familie, von Vater, Mutter und den Kindern, sondern das Haus, das war zugleich auch Arbeitsplatz. Wenn man einen Handwerksbetrieb hatte, da war der Handwerksbetrieb im Haus irgendwie integriert. Oder wenn man in der Landwirtschaft tätig war, da war das eben Haus und Hof, da war das mit integriert. Und zum Haus, da gehört nicht nur die Kernfamilie, Vater, Mutter und die Kinder, sondern auch die Knechte und die Mägde und die Tagelöhner, die hat man zum Haus mit dazu gezählt. Und wenn sich jetzt eine Gemeinde in so einem Privathaus versammelt hat, dann ist etwas für uns schnell klar. Das Alltagsleben und das Gemeindeleben, das ist viel, viel stärker ineinander verwoben gewesen, wie das heutzutage bei uns ist. Bei uns, da ist es so, wir gehen in die Gemeinde, zum Kirchengebäude, zu einer Aktivität, zu einer Bibelstunde, zu einer Predigt und dann fahren wir wieder zu Hause. Aber damals ist die Hausgemeinschaft eine Arbeitsgemeinschaft gewesen, wo man im Alltag miteinander zusammen war und dann sind vielleicht ein paar Gläubige von den Nachbarnhäusern auch mit dazugekommen. Da hat man sich untereinander tagtäglich gesehen. Das Alltagsleben und das Gemeindeleben war sehr eng miteinander verwoben. Und bei uns ist es so, bei uns ist es anders. Auch unser ganz normales Leben sieht anders aus wie vor 2000 Jahren. Denn achten wir mal drauf, wie sieht unser Familienleben aus? Da hat man das Familienleben und dann geht der Vater dorthin arbeiten, die Mutter ist vielleicht zu Hause und dann gehen die Kinder dort zur Schule und in ein anderes Schulhaus und da tut man sich sehr individualisieren und dann sonntags fährt man noch an einen anderen Ort in die Gemeinde und so weiter. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Arbeitsleben, Familienleben und Gemeindeleben. Und damals war alles miteinander sehr viel mehr eine Einheit. Und das müssen wir jetzt immer Hinterkopf behalten, wenn wir weiter darüber nachdenken, was Paulus damit sagen wollte, als er dem Timotheus schrieb, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Es geht dem Paulus hier nicht darum, dass er dem Timotheus jetzt Dinge sagen will, so sollst du dich verhalten, wenn du zu einer Gemeindeversammlung gehst und die Gemeindeversammlung, die sollen so aussehen, sondern es geht dem Paulus hier um etwas ganz anderes, nämlich darum, dass die Christen verstehen, wir sind Teil des Hauses Gottes. Jeder Christ ist Teil vom Haus Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Und genau diese Zugehörigkeit zur Gottesfamilie, die soll nun im alltäglichen Lebenswandel sichtbar werden. Und jetzt stellt sich uns die Frage, wie genau soll unsere Zugehörigkeit zu Gott im alltäglichen Lebenswandel sichtbar werden? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur den Kontext lesen. Wenn man die Verse davor liest, 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13, da haben wir ja uns letztes Mal mit beschäftigt. Da haben wir uns mit den Ältesten und den Diakonen beschäftigt und dann ist auch von Frauen noch die Rede. Wahrscheinlich sind damit die Frauen von den Ältesten und Diakonen gemeint. Und die Lebensweise von diesen Leuten, die eine verantwortliche Stellung in der Gemeinde haben, die soll vorbildlich sein für die anderen Gemeindeglieder. Und wenn etwas vorbildlich ist, dann ist das gleichzeitig das Idealbild für jeden Gläubigen. Also wir müssen einfach nur die Qualitätsmerkmale anschauen, die der Paulus nennt für die Ältesten und Diakonen und die Frauen. Und dann sehen wir, wie ein idealer Lebenswandel von einem Gläubigen aussehen sollte. Ich habe mal das ein bisschen aufgeschrieben, aufgedröselt hier auf dieser Folie, was den Ältesten gesagt wird, wie sie sein sollen, den Diakonen und den Frauen. Und wenn man, ich habe das auch ein bisschen farblich markiert, und wenn man das so anschaut, da sehen wir, es gibt einen Bereich, den kann man beschreiben als die guten Beziehungen zu den Mitmenschen. Also wir sollen uns auszeichnen durch gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen, einmal im eigenen Haus. Der Paulus schreibt, eine Älteste oder ein Diakone muss Mann einer Frau sein. Das heißt nicht, er muss unbedingt verheiratet sein, aber die Meinung ist dahinter, so jemand soll sich in einem vorbildlichen Verhalten bezüglich Ehe auszeichnen. Die eheliche Treue, auch wenn man noch nicht verheiratet ist, im Vorfeld von der Ehe, die soll zutage kommen. Dann wird hier genannt, den Kindern gut vorstehen und im eigenen Haus gut vorstehen. Also die Kinder ein gutes Verhältnis zu den Kindern haben, dass die Kinder erzogen werden. Nicht auf die Weise, dass die Kinder der Eltern überdrüssig werden, weil sie einfach zu streng sind, aber auch nicht so, dass man eine Laissez-faire-Erziehung macht, sondern sollte ein gutes Miteinander sein. Aber dann werden die guten Beziehungen auch über das eigene Haus, über die eigene Familie hinaus beschrieben. Man soll nicht gewalttätig sein, nicht streitsüchtig, ein gutes Zeugnis haben, nicht verleumderisch, treu in allem. Es geht bei diesen Punkten letztendlich darum, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in den Beziehungen, wo wir haben. Die Liebe Gottes soll sichtbar werden in der eigenen Familie, aber auch darüber hinaus in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer wir uns befinden. Und wenn das der Fall bei uns ist, wenn wir zum Beispiel in der Familie miteinander nach dem Motto leben, Gott soll geehrt werden und nicht das eigene Ego im Zentrum steht, da ist es einfach wunderbar. Aber wir wissen auch, das ist nicht immer einfach. Dazu gehört, dass wir sowas leben können, dazu gehört auch, dass wir sagen können, es tut mir leid, und dass wir nicht sagen, ich habe recht. Das eine, das versöhnt und hilft, dass man Frieden haben kann, und das andere führt zu Streit. Und wir wollen in der Familie das auch so leben, dass wir sagen, das gönne ich dir. Also ich denke ab und zu am Familienessenstisch, wenn da das ein oder andere Kind das lernen würde, das gönne ich dir, statt ich will das haben. Das wäre wunderschön. Und das ist etwas, wo wir trainieren wollen, die Liebe Gottes sichtbar machen in der Familie, aber auch drüber hinaus. Wir wollen nicht selbstsüchtig unser Leben führen, sondern als Salz und Licht in dieser Welt. Also der erste Bereich betrifft die Beziehungen, gute Beziehungen, wo wir haben. Der zweite Bereich, der hier sichtbar wird, betrifft den gesunden Umgang mit dem Materiellen. Der Paulus erwähnt konkret den Umgang mit dem Alkohol. Es heißt hier, nicht der Trunksucht ergeben oder nicht vielem Weingenuss ergeben. Und Paulus erwähnt auch den Umgang mit dem Geld. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, beziehungsweise nicht geldgierig sein. Vielleicht hätte Paulus heutzutage in unserer Welt auch noch hinzugefügt, nicht einem exzessiven Medienkonsum erlegen, weil das ist auch ein Umgang mit dem Materiellen. Und jetzt geht es hier bei dem Umgang mit dem Materiellen nicht darum, dass Paulus uns alles verbieten will. Nein, er verbietet nicht den Alkohol, er verbietet nicht das Reichsein, er verbietet oder er würde bei uns auch nicht den Medienkonsum verbieten, sondern es geht darum, was für einen Umgang haben wir mit dem Genussmittel, mit dem Wein. Wenn man am Abend ein Glas Wein trinkt mit der Haltung, ich habe heute gearbeitet und jetzt darf ich dankbar auch ein feines Gläschen Wein genießen. Und dann ist man von Gott von Herzen dankbar. Da ist es etwas Schönes, da ist es etwas Gutes. Aber wenn es einfach darum geht, da ein Glas nach dem anderen reinzukippen, weil man sonst mit nichts gefüllt ist, dann ist es natürlich der falsche Umgang. Und genauso dürfen wir uns auch gönnen, das ein oder andere WM-Spiel anzuschauen und müssen dabei kein schlechtes Gewissen haben. Und auch im Hinblick auf das Geld müssen wir uns fragen, was für einen Stellenwert hat das Geld bei uns? Wenn der Paulus sagt, nicht nach schändlichem Gewinn streben, da heißt es nicht, dass wir nicht nach Gewinn streben sollen, sondern der schändliche Gewinn, das ist schädlich. Der schändliche Gewinn, das ist, wenn man Wucher treibt oder wenn man andere Leute betrügt oder wenn man andere Leute ausbeutet. Hauptsache, dass man selber reicher wird. Wir haben gerade in der Zeitung sowas lesen können von der Gstaad, wie da Leute ausgebeutet worden sind. Das ist schändlicher Gewinn. Aber an anderer Stelle macht der Paulus ganz deutlich, es ist was Gutes, wenn man Geld verdient und damit auch einen Gewinn erzielt. Weil wenn man Geld verdient und Gewinne macht, dann kann man damit ja auch wieder Gutes tun. Die Frage beim Geld ist immer, was für einen Stellenwert hat das Geld? Versklave ich mich dem Reichwerden oder setze ich den Reichtum, den ich habe, ein, um Gutes zu tun, damit letztendlich Gott verherrlicht wird? Geht es nur ums eigene Bankkonto, dass da immer höhere Zahlen sind, oder setzen wir es zum Segen für andere ein? Ein gesunder Umgang mit dem Materiellen. Und der dritte Bereich, den Paulus hier thematisiert, bei den Merkmalen, wo die Gemeindeverantwortlichen mit sich bringen sollen, ist der Charakter von uns Christen. Es geht darum, dass wir letztendlich ein gutes Herz haben. Ganz viele Worte fallen da in die Kategorie, er soll untadelig sein, nüchtern, besonnen, anständig, gütig, ein gutes Zeugnis, ehrbar, nicht doppelzüngig, ein reines Gewissen. Es geht hier nicht darum, wie erscheine ich mit meinem Verhalten vor den anderen Menschen, sondern wie sieht es in meinem inneren Leben aus? Weil nach außen, da kann man manchmal was vorspielen, aber das, was hier genannt wird, da geht es um den echten inneren Charakter, den wir mitbringen sollen. Und jetzt könnte ich an dieser Stelle die Frage stellen, wie sieht es bei dir aus? In deinen Beziehungen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, sind die davon geprägt, dass du dort die Liebe Gottes sichtbar machst? Ich könnte die Frage stellen, wie sieht dein Umgang mit dem Materiellen aus, dein Umgang mit dem Alkohol, dein Umgang mit dem Geld, dein Umgang mit dem Medienkonsum? Ich könnte die Frage stellen, wie sieht es mit deinem Innenleben aus? Bist du charakterlich so gefestigt, dass du ein echtes Vorbild sein könntest? Und wie sieht es mit deinem Gewissen aus? Hast du ein reines Gewissen? Doch wenn ich solche Fragen jetzt stellen würde und du darüber nachdenkst, die würden jetzt voll in die falsche Richtung führen, wo es eigentlich hingehen sollte. Die würden nämlich in die Richtung führen, als guter Christ musst du dich anstrengen, genau so zu sein, dass du in der Familie dieses Bild abgibst, in der Nachbarschaft jenes Bild und dann solltest du noch dich anstrengen, jene Eigenschaften an den Tag zu legen. Und all das wird letztendlich auf unseren eigenen Anstrengungen beruhen. Und es wird darauf beruhen, dass wir uns diszipliniert anstrengen, zu so einem Leben zu kommen. Aber genau das ist die falsche Richtung. Es geht ja heute Abend um das Geheimnis eines lebendigen Gemeindelebens. Und das Geheimnis vom lebendigen Gemeindeleben ist dasselbe wie das Geheimnis von einem kraftvollen Christsein. Und das Geheimnis, das lautet Jesus. Schlicht und einfach Jesus in uns. Jesus ist das Geheimnis von unserem veränderten Leben, nicht unsere Kraftanstrengung. Jesus ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde. Und genau das schreibt ja der Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 16. Ich lese gerade den Vers nochmal vor. Dort heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Oder statt Gottesfurcht kann man besser übersetzen, des gottwohlgefälligen Lebens. Und anerkannt groß ist das Geheimnis des gottwohlgefälligen Lebens. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Paulus redet hier in diesem Vers vom Geheimnis des gottwohlgefälligen Lebens. Es ist deshalb ein Geheimnis, weil die Menschen, die noch nicht wiedergeboren sind, die können uns beobachten und die können dann ihre Gedanken über uns machen und denken, oh, das ist aber eine liebe Person und die hat vielleicht Disziplin und eine Moral und Standvermögen und so, aber sie weiß nicht den Grund dafür, warum wir so verändert leben. Diese Kraft von Jesus in uns, das kennt eine nicht wiedergeborene Person nicht. Die kann einfach uns von außen ein bisschen beurteilen, aber die kennt das nicht. Was ist Jesus in uns? Und deshalb ist das ein Geheimnis. Aber gleichzeitig ist dieses Geheimnis anerkannt groß, weil wir dieses Geheimnis kennen. Uns ist das nicht verborgen. Für alle wiedergeborenen Christen ist das ganz klar, das Geheimnis vom veränderten Leben ist Jesus in uns. Und dieses Geheimnis Jesus in uns ist überaus groß. Etwas Größeres gibt es gar nicht. Also wir sehen, das veränderte Leben wurzelt in dem Geheimnis Jesus in uns. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch an die erste Bibelstunde zum Thema über den ersten Timotheusbrief. Da ging es um das Ziel von der Lehre. Und da haben wir in 1. Timotheus 1, Vers 5 gelesen, das Endziel des Gebotes oder der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen, Liebe aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und diese vier Begriffe kann man auflisten wie eine Pyramide. Das Ziel zuoberst ist die Liebe. Dann kommen dazwischen, zwar quasi als Innenschichten der Pyramide, das reine Herz und das gute Gewissen. Und als Fundament der Pyramide haben wir den ungeheuchelten Glauben. Und jetzt kann man genau diese Pyramide in Verbindung bringen mit einem Leben, wo Gott wohlgefällig ist. Und das haben wir ja vorhin miteinander angeschaut. Die Liebe, die zeigt sich letztendlich in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen in der Familie, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Dort wollen wir durch die Beziehung Gottes Liebe sichtbar machen. Aber auch in unserem Umgang mit dem Geld. Wenn wir unser Geld einsetzen, um Gutes zu tun, dann machen wir dadurch die Liebe sichtbar. Und wenn wir ein gutes Gläschen Wein am Abend in dankbarer Haltung genießen, da tun wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken, indem wir sagen, Herr, ich danke dir, ich lobe dich, dass du so ein guter Gott bist und mir auch das Gute gönnst. Hingegen, wenn man einfach ein Weinsäufer ist oder ein bisschen geldgierig, wird es keine Liebe, da wird es nur Selbstliebe. Aber in unseren Beziehungen und in unserem Umgang mit dem Materiellen machen wir letztendlich die Liebe sichtbar. Und dann kommen die beiden nächsten Schichten, die Gutherzigkeit, die Charaktereigenschaften, die wir angeschaut haben und das Gewissen, das betrifft die beiden Innenschichten der Pyramide. Und dann kommt als Boden der ungeheuchelte Glaube bei der Pyramide und in dem Text, wo wir angeschaut haben, da geht es um das Geheimnis des Gott wohlgefälligen Lebens. Jesus in uns. Und Jesus in uns, das ist ja dieser ungeheuchelte Glaube, der fundamental ist für uns. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, dieses Geheimnis vom Gott wohlgefälligen Leben etwas näher anschauen. Weil das ist ja groß. Der Paulus tut da gerade ganz viele verschiedene Sachen aufzählen. Er zählt auf, dass zu diesem Geheimnis gehört, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Warum ist jetzt das entscheidend wichtig für unser Gott wohlgefälliges Leben? Ganz klar, Jesus, er kann uns helfen, weil er selber Mensch war wie du und ich. Er ist ins Fleisch gekommen, war ein Mensch mit Fleisch und Blut wie du und ich, nur mit dem großen Unterschied, dass er nie gesündigt hat. Also Jesus er kann uns total verstehen, denn er ist in einer Familie aufgewachsen, wo er mindestens 6 Halbgeschwister hatte. Das heißt, er weiß, wie das ist mit dem stressigen Familienleben. Und dann hat Jesus einen Beruf gelernt, Bauhandwerker. Er weiß, wie pickelhart so eine Arbeit auf dem Bau sein kann, besonders wenn es heiß ist, so wie am heutigen Tag, wie das an die Kräfte geht. Jesus versteht es, wenn man von den eigenen Leuten nicht verstanden wird. Jesus ist mit seinen 12 Jüngern unterwegs gewesen und er hat über seine 12 Jünger ab und zu gestöhnt. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Weil die ihn einfach nicht verstehen wollten oder nicht konnten. Und es ist mühsam gewesen. Und dann wusste Jesus, was es bedeutet, angefeindet zu werden. Jesus wurde angefeindet, sogar von den Obersten seines Volkes und hatte eine gewaltige Opposition gegen sich. Das ist schwer zu ertragen gewesen. Jesus ist vertraut mit körperlichen Qualen. Jesus ist vertraut, was es bedeutet, vom Teufel versucht zu werden. Und weil Jesus im Fleisch war, wie wir, kann er uns helfen. Er kann uns verstehen in unserer Not. Und wenn wir im Gebet zu Jesus gehen, da gehen wir nicht zu jemandem, der uns nicht versteht, sondern der genau weiß, wie das Leben hier auf der Erde ist. Und das ist einfach wunderbar. Das ist Teil von diesem Geheimnis. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und jetzt heißt es weiter, gerechtfertigt im Geist. Was bedeutet das für uns? Nun, Jesus hat zu 100% so gelebt, wie es gut und richtig war. Er ist gerecht gewesen. Und es heißt hier gerechtfertigt im Geist. Jesus hat sich zu 100% vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Und im Gegensatz dazu, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes gewesen. Aber wir sind nicht der eingeborene Sohn Gottes, sondern wir sind im Gegensatz dazu Kinder Gottes. Auch wir haben den Heiligen Geist empfangen. Aber bei uns ist es so, nicht immer lassen wir uns zu 100% vom Heiligen Geist leiten. Und doch haben wir den Heiligen Geist, weil wir an Jesus glauben und er uns den Heiligen Geist gesandt hat. Und weil dem so ist, können wir auch gestärkt unser Leben führen. Wir können geistliches Leben führen in Liebe und in Besonnenheit, weil wir den Heiligen Geist haben. Und wenn wir in einer vielleicht emotional schwierigen Situation sind oder in Notsituationen aufgrund von äußeren Umständen oder in geistlichen Anfechtungen uns befinden, da müssen wir nicht an unseren eigenen Kräften andocken und sagen, so jetzt streng dich doch mal an und irgendwie schaffst du das schon, sondern wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und da dürfen wir Jesus bitten, dass er uns führt, dass er uns Weisheit schenkt, durch seinen Geist, dass er uns stärkt, die rechten Entscheidungen zu treffen. Gerechtfertigt im Geist, so wie Jesus vom Geist geleitet wurde, so dürfen wir auch uns vom Geist Gottes leiten lassen und die rechten Wege gehen. Dann heißt es hier weiter von diesem wunderbaren Geheimnis, gesehen von den Engeln. Gesehen von den Engeln. Was bedeutet das? Nun, das griechische Wort für Engel kann man auch übersetzen mit Boten. In der Offenbarung bei den 7 Sendschreiben, da hat der Johannes ja auch an den Engel von der und der Gemeinde geschrieben und gemeint ist eine menschliche Person, ein menschlicher Bote oder eine Kommunikationspersönlichkeit. Und wenn man das so interpretiert, kann man Folgendes da herauslesen. Jesus wurde gesehen von den ersten Zeugen seiner Auferstehung. Also nachdem Jesus gestorben ist, ist er ja auferstanden und wurde gesehen von den Aposteln und auch vielen anderen. Und wenn der Paulus hier genau dies nennt, gesehen von den Engeln, von den ersten Augenzeugen der Auferstehung, dann rückt der Paulus die Auferstehung von Jesus Christus in den Fokus. Wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so haben auch wir die Hoffnung der Auferstehung. Und das ist ein Geheimnis eben vom Gott wohlgefälligen Leben. Wenn wir durchs Leiden durch müssen, wenn wir mit der Vergänglichkeit hier im Leben konfrontiert werden, mit Todesfällen, da dürfen wir wissen, der Tod und das Leiden, die Vergänglichkeit, die haben nicht das letzte Sagen, sondern es gibt die Auferstehung. Und da müssen wir uns von den negativen Dingen, denen wir begegnen hier im irdischen Leben, da müssen wir uns nicht davon niederdrücken lassen, sondern ja, wir werden vielleicht schon traurig wegen dem einen oder anderen, aber wir haben gleichzeitig die Gewissheit, und das Vergängliche hat nicht das letzte Wort. Und es lässt uns anders unser Leben führen. Dann heißt es weiter, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt. Ja, wir alle hier, wir durften das Vorrecht erfahren, dass wir das Evangelium hören konnten und gerettet werden durften. Und nun sind wir in diesen Verkündigungsauftrag in der Welt mit hineingenommen worden. Und das gibt uns letztlich einen Sinn im Leben. Achtet mal drauf, wir müssen nicht nach einem Sinn im Leben suchen, für was lebe ich überhaupt, sondern Jesus hat uns eine Bestimmung gegeben. In Johannes 15, Vers 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also wir haben eine Bestimmung bekommen, Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Und entsprechend gehört es zu unserer Identität als Christen, dass wir nicht selbstbestimmt unser Leben führen, wir suchen uns einen eigenen Sinn im Leben, sondern wir leben Christus bestimmt. Christus hat uns eine Bestimmung gegeben. Und unser Anliegen ist es, dass wir bereit sind, uns von Gott brauchen zu lassen für die Bestimmung, die er uns gegeben hat, für die Aufgaben, die er uns jeweils anvertraut. Und dann heißt es noch zum Schluss von dem Geheimnis des Gott wohlgefälligen Lebens, aufgenommen in die Herrlichkeit. So wie Christus nun verherrlicht ist, so werden auch wir eines Tages mit ihm verherrlicht werden. Und weil das so ist, können wir anders hier unser Leben führen als unsere Mitmenschen. Wir müssen nämlich nicht nach der Herrlichkeit hier auf der Erde suchen. Manche, die suchen die Herrlichkeit hier auf der Erde, indem sie den Applaus von den anderen Leuten suchen, Anerkennung, Wertschätzung von den anderen Leuten bekommen. Oder andere, die suchen erfolgreiche berufliche Karrieren, andere suchen Macht und Geld. Und diese Anerkennung und diese Herrlichkeiten, denen müssen wir nicht nachstreben. Wir wissen, all das, was wir hier auf der Erde erreichen können, das ist vergänglich. Und auf uns wartet eine wunderbare Herrlichkeit bei Gott. Und die Anerkennung bei Gott, das ist für uns das Wichtigste. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir jetzt all das anschauen, was hier im Vers 16 steht, vom Geheimnis des Gott wohlgefälligen Lebens, dann ist es schon enorm und wir können eigentlich nur staunen, was die Fülle vom Gott wohlgefälligen Leben alles beinhaltet. Was Jesus in uns, was das für eine große Kraft letztendlich ist. Und ich habe das Anliegen für uns, dass wir diesem Anliegen in uns immer mehr Raum geben. Nicht nur heute Abend hier in dieser Bibelstunde, sondern auch mitten in unserem Alltagsleben. Jesus in uns, das ist das Geheimnis von einem veränderten Leben. Und Jesus in uns, das ist auch das Geheimnis von einer lebendigen Gemeinde. Und jetzt entdecken wir in unserem Bibelabschnitt noch etwas ganz Interessantes, nämlich im Vers 15, wie der Paulus dort die Gemeinde bezeichnet. Er bezeichnet dort die Gemeinde des lebendigen Gottes als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Eine ganz interessante Bezeichnung für die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Manchmal bin ich ein bisschen traurig über uns Gläubige, auch über mich selbst, nämlich aus dem Grund, weil wir häufig viel zu wenig selbstbewusst auftreten. Also mit selbstbewusst meine ich, dass wir genau das vor Augen haben. Als Gemeinde sind wir der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und manchmal tun wir so, als ob wir uns als Gläubige fast wie entschuldigen müssen und uns genieren müssen dafür, dass wir überhaupt gläubig sind. Aber das ist nichts zum Genieren, sondern das ist etwas, worauf wir stolz sein können. Als Gemeinde sind wir der Grundpfeiler von der Wahrheit. Das Evangelium, das ist eine Gotteskraft, die rettet und die verändert. Die Gemeinde Gottes, die kann eine wirkliche Veränderung in Menschen hineinbringen, nämlich indem wir das Evangelium weitergeben. Nicht die Politik, nicht irgendeine Volksabstimmung, nicht irgendwelche Richter bei den Gerichten, nicht irgendwelche Psychologen oder Therapeuten können nachhaltige Veränderungen bringen, sondern die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Warum? Weil wir das Geheimnis kennen, Jesus in uns. Und weil die Gemeinde so eine hohe Bedeutung hat, wollen wir ihr auch diese Bedeutung in unserem Leben geben. Gemeinde, das ist für uns nicht einfach ein Termin in der Agenda, sondern Gemeinde, das ist geteiltes Leben im Haus Gottes. In der Familie Gottes teilen wir miteinander unser Leben und wir ermutigen uns gegeneinander, wir stärken uns gegeneinander, dass wir das Geheimnis Jesus in uns leben können. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung nämlich, damit wir unseren missionarischen Auftrag leben können. Achtet drauf, der Teufel geht umher und schaut, wen kann er verschlingen und wen kann er in seine Fängen behalten. Und da brauchen wir die gegenseitige Ermutigung, dass wir uns nicht entmutigen lassen in unserem missionarischen Auftrag. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung, wenn wir in herausfordernden Lebensumständen stehen und den Aufblick auf den auferstandenen Herrn Jesus brauchen, der uns in allem verstehen kann und der durch seinen Geist uns helfend zur Seite steht. Da brauchen wir ab und zu die Glaubensgeschwister, die uns sagen, so Christopher, jetzt schau mal da oben, der Herr Jesus ist auferstanden, jetzt tu nicht so negativ, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der uns hilft. Und manchmal, da brauchen wir auch die gegenseitige Ermahnung. Wenn wir nämlich Gefahr laufen, das Irdische, das Materielle zu sehr in unseren Fokus zu stellen, da brauchen wir die gegenseitige Ermahnung. Und das alles hier, das ist vergänglich. Und unsere Herrlichkeit, die ist in der Ewigkeit für uns aufbewahrt. Ja, lasst uns darin uns gegenseitig fördern, das Geheimnis vom Glauben, das Geheimnis des gottwohlgefälligen Lebens zu leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du in die Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, so wie wir. Wir danken dir, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Wir danken dir, dass du wirklich lebst und dass wir in dir eine ewige Hoffnung haben. Und Herr, wir danken dir auch für die Bestimmung, die du uns im Leben gegeben hast, dass wir das Evangelium noch mit anderen Menschen teilen können. Und Herr, uns ist es ein Anliegen, dass wir aus dir heraus unser Leben gestalten, dass du auch das Zentrum von der Gemeinde bleibst und dass wir uns darin immer wieder gegenseitig fördern und ermutigen, dich im Zentrum unseres Lebens zu haben. Hilf du uns dabei. Amen.